Müssen Frauen anders investieren als Männer?
Naja, die logische Antwort lautet natürlich nein. Wieso sollte Investieren und Altersvorsorge für eine Frau anders aussehen als für einen Mann? Aber es gibt halt zwischen Frauen und Männern schon einen kleinen, aber nicht unbedeutenden Unterschied.
Ja, und welcher das ist und woher der kommt, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, unsere Tipps rund ums Investieren, die richten sich ja eigentlich immer an alle. Und das gilt natürlich für Männer wie für Frauen. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, du hast quasi zwei identische Personen, also nehmen wir Mann A ist, keine Ahnung, 30 Jahre alt, Frau B ist 30 Jahre alt, die arbeiten gleich lang, die kriegen das gleiche Geld, die kriegen gleich viele oder keine Kinder,
ja.
Gibt es eigentlich keinen Unterschied.
Einen kleinen gibt es, hinten raus.
Genau, und aber würden trotzdem natürlich sagen, nimm einen weltweiten Aktien-ETF für den Vermögensaufbau, 20% von deinem Netto jeden Monat sollte in diesen ETF fließen.
Gut, also 20% von deinem Netto solltest du insgesamt wegsparen. Tendenziell, du hast ja gerade, wie ich gerade gesagt, um die 30, würde man sagen, so 15%, vielleicht ein bisschen mehr in den Aktien-ETF und eher dann vielleicht 5%, so typischerweise, ne, 3:1, aus Dauerauftrag aufs Tagesgeld. Das würden wir immer sagen, so als, dort für sozusagen risikoreicher, renditestarker Anteil Aktien-ETF, Risiko oder loser oder risikoschwacher Anteil in jetzt zum Beispiel aufs Tagesgeld, damit man so auch so einen Sicherheitsbaustein drin hat.
Und ganz unabhängig vom Geschlecht, aber es gibt eben diesen einen konkreten Unterschied und den schauen wir uns vielleicht am besten auch nochmal an einem Beispiel an, würde ich sagen.
Ja, genau. Also es geht ja, das habe ich ja mehr oder weniger jetzt schon verraten, geht halt um den Unterschied in der Lebenserwartung. Das ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, ja, dass Frauen etwas länger leben als Männer. Wir haben uns das im Rahmen unseres E-Papers zur 1x1 der Altersvorsorge mit ETFs mal ein bisschen genauer angeschaut und da zum Beispiel auf die Sterbetafel vom Statistischen Bundesamt geschaut, weil wir uns gefragt haben, auch ne, für Emil, für mich, für uns alle sozusagen, mit was sollten wir denn eigentlich rechnen, wie alt wir werden? Ja, natürlich werden auch heute meisten Menschen so gute 80, ja, sowas in der Richtung. Aber wenn man sich diese Sterbetafel ein bisschen genauer anschaut, dann steht da halt schon drin, dass auch heute Leute, die um die 30 sind und übrigens auch Neugeborene, das unterscheidet sich gar nicht so wahnsinnig, dass immerhin 5% der Männer älter werden als 98 und 5% der Frauen älter als 100. So, und wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, ich spare damit ETFs und so weiter meine Altersvorsorge an und lebe dann später von diesem Geld, was halt nicht passieren sollte, ist, dass das Geld mir ausgeht. Logischerweise. Und deswegen haben wir uns gesagt, naja, dann müssen wir schon mit dem Sicherheitspuffer rechnen, ja, und haben genau diese 98 für Männer bzw. 100 für Frauen als so ein Zielalter angenommen. Und da, also das ist erstmal ganz schön lange, ne, wenn man sich das für Frauen überlegt, wenn man sagt, eine Frau geht mit 67 in Rente, dann sind das 33 Rentenjahre.
Wow, quasi ein Arbeitsleben.
Dann fast ein ganzes Arbeitsleben. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Und da haben wir jetzt nur den Standardbedarf sozusagen erstmal eingerechnet. Das ist für 33 Jahre schon ganz schön ordentlich. Und ja, die 2 Jahre hinten raus sind jetzt kein gigantischer Unterschied, aber sie sind ein bisschen ein Unterschied.
Vor allem, es sind natürlich zwei teure Jahre sozusagen, weil, also klar, jetzt ganz unabhängig von so Sachen wie Pflegekosten oder sowas.
Genau, das mal außen vor, ja.
Aber du gehst jetzt mit 67 in Rente. Das heißt, danach steigt jetzt dein Gehalt nicht mehr und du investierst ja auch nicht mehr weiter. Also dein Aktien-ETF existiert ja jetzt nur noch und du steckst kein Geld mehr rein, sondern er wächst halt durch die Rendite, aber du entnimmst dir auch Geld. Und das Problem ist ja, du bist ja jetzt ganz am Ende auch von vom Geldtopf. Also du bist fast am Boden angekommen von deinem Geldspeicher. Aber du hast ja gleichzeitig auch noch die Inflation über deine ganze Rente, die da mit 2% pro Jahr einfach immer so ein bisschen den Wert rausnimmt. Und die schlägt natürlich hinten eigentlich am härtesten zu für das, was du am Anfang reingesteckt hast, weil es kommt ja nichts mehr nach, sozusagen an neuem Geld, das du da reinschiebst.
Genau, also wir müssen erstmal ein bisschen aus den Köpfen rauskriegen, dass wir jetzt alle 100 werden. Ne? Das oder liebe Frauen, ja, dass ihr jetzt alle 100 werdet, das ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Nochmal, nur 5% der Frauen werden älter als 100. Also es ist nicht realistisch, aber wir haben halt mit Puffer gerechnet. Ja. Aber sagen wir so, was ihr daraus mitnehmen könnt, ist schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr älter werdet, als ihr vielleicht denkt, ist schon relativ hoch. Ja. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen damit rechnen, dass wir 90 werden und älter. Also das ist schon relativ wahrscheinlich. Und wenn man jetzt tatsächlich von diesen 33 Rentenjahren bis 100 ausgehen würde, dann muss man sagen, selbst bei einer durchschnittlichen Inflation, 2% pro Jahr, kostet das unser Leben, wenn man das mal mit 2% hochrechnet, zahlst du für das, was du so im Jahr, im Monat verbrauchst, mit 100 fast das Doppelte, was du mit 67 gezahlt hast. Ja, über 33 Jahre verdoppeln sich bei 2% Inflation die Preise fast, nicht ganz, aber ungefähr, ungefähr bei 2%, alle 35 Jahre verdoppeln sich die Preise. Mit anderen Worten, du wirst natürlich auch in deinen 90ern erheblich mehr Miete zum Beispiel bezahlen. Du wirst das Einkauf im Supermarkt wird deutlich mehr kosten. Das sind alles die Beispiele für das, was du gerade gesagt hast. Und um es nochmal, weil du es quasi schon vorausgesetzt hast, nochmal deutlich zu betonen. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass ich auch in der Rente, im Alter noch ordentliche Rendite erziele. Weil wie du richtig gesagt hast, ich entnehme dem ETF ja, dem Altersvorsorgevermögen laufend was und ich möchte aber, dass das nicht überproportional einschlägt. Das soll sich am besten, im besten Fall auch noch gut entwickeln und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ist es halt so wichtig, dass man auch in der Rente im Alter noch ordentlich was in Aktien-ETFs drin hat. In unserem E-Paper zur Altersvorsorge rechnen wir sogar mit 80% weiterhin in einem Aktien-ETF drin und nur 20% als Sicherheitsanlage auf dem Tagesgeld.
Also heißt natürlich auch, wenn ein ETF dann so groß ist, jetzt nicht mit 75 als Impulskauf den Ferrari rauslassen. Okay.
Die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, ist relativ gering. Wir reden jetzt hier ganze Zeit über Probleme und Inflation und man wird so steil alt und so weiter. Das Schöne ist dabei, das muss man, also diese Upside müssen wir auch immer wieder betonen, ja. Die Wahrscheinlichkeit dabei ist sehr groß, weil wir ja so vorsichtig rechnen mit Inflation und wir werden alt und eine vergleichsweise moderate Rendite von 6%, dass du auch über diese 25, 30, 33 Rentenjahre dein Vermögen noch weiter ansteigt, obwohl du davon lebst, und dass du richtig gut davon leben kannst, dir richtig was davon gönnen kannst und trotzdem übrigens noch deinen Kindern, ich sag jetzt mal, was wir einfach mal so rausgehauen, mehrere hunderttausend Euro noch vererben kannst. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ist nicht hundertprozentig, aber ist sehr groß.
Und ich habe mal noch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Das Beispiel ist aus unserem E-Paper rund ums Investieren und den Vermögensaufbau. Das verlinken wir dir auch unter unserem Podcast. Da kannst du dir das runterladen. Und genau, unser Beispiel ist Carla. Carla ist 30 Jahre alt und verdient 2.700 Euro netto im Monat. Schon okay. Kann sich sehen lassen. Das heißt dann, sie muss 15,8% von ihrem monatlichen Netto in den Aktien-ETF investieren, damit sie ihre Rentenlücke schließt. Also die Differenz zwischen ihrer gesetzlichen Rente, die sie rausbekommt, und den 80% von deinem letzten Nettogehalt, die du brauchst, einfach um deine täglichen Ausgaben und auch deine Freizeitausgaben zu bestreiten.
Genau, und der Gedanke ist ja dabei immer, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, ideale 50-30-20-Regel, ne, wenn es geht, vielleicht schafft Carla das, 20% von ihrem Netto zur Seite zu legen, die hat sie dann quasi ihr ganzes Leben eh nicht gehabt, ne, sondern sie hat effektiv von 80% gelebt. Und auf diese 80% möchten wir sie mit 67 dann eben, oder was heißt nicht über 67, sondern über ihre Rente hinweg bringen. Und nur um das richtig einzuordnen, weil vielleicht wissen das ja auch viele nicht, ne, weil du sagst, ja, 2.700 netto ist schon ganz ordentlich, das ist deutsches Durchschnittsgehalt. Ne, also wir haben hier mit rund, das ist ganz grob, 50.000 brutto im Jahr, das ist ja für eine Vollzeitangestellte ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland.
Und das Schöne für Carla ist natürlich jetzt, mit ihren 15,8% ist sie schon super nah an unserer empfohlenen Aufteilung. Also 15% von einem Netto in den ETF und 5% ins Tagesgeld. Das sind dann übrigens 428 Euro im Monat, die sie in den Aktien-ETF stecken müsste. Was jetzt dabei wichtig ist, Carla ist ja erst 30. Das heißt, sie hat noch 37 Jahre bis zur Rente. Wenn sie jetzt älter wäre, steigt natürlich der Anteil, weil du musst natürlich dann mehr einzahlen, um Rendite rauszuholen, um genügend Geld aufzubauen, um diese Rentenlücke abzufedern. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, unterscheidet sich das von einem Mann?
Genau, ganz kurz noch ein Punkt noch, ne? Und jetzt sozusagen die 40-Jährigen unter euch nicht zu sehr zu schockieren mit dem, was ihr mir gerade gesagt hat. Natürlich kann man wieder dagegen rechnen, wenn ihr dann mit zum Beispiel mit 40 erst um eure Altersvorsorge anfangt. Aber vielleicht habt ihr schon ein bisschen Erspartes auf der Seite. Also das haben wir in unserem E-Paper auch ausgerechnet. Was ist jetzt, wenn du sagst, ich bin 40, gehe jetzt erst das Thema Altersvorsorge mittels ETFs wirklich erst an, aber ich habe vielleicht schon mal 25.000 Euro auf der Seite. Was ist passiert jetzt, wenn ich diese 25.000 Euro auf einen Schlag in einen Aktien-ETF reinschmeiße, um sozusagen meine verlorenen 30er, wenn ich das jetzt so böse sagen darf, aufzuholen? Wie viel weniger muss ich dann sparen? Das findet ihr alles in dem E-Paper.
Genau, gibt es eine Tabelle mit Beispielen, die sich auch unterscheiden. Männer, Frauen, Alter, Gehälter. Also es ist wirklich super spannend. Und ja, unterscheidet sich das von einem Mann? Du hast ja vorhin schon gesagt, ja.
Ja,
es weißt ist, du auch, um wie viel?
Ja, es ist nicht besonders viel. Ich weiß jetzt im Fall von Carla nicht, es wird, weil sie erst 30 ist, oder ja, weil sie erst 30 ist, nicht besonders viel sein, aber es ist immer meistens ein niedriger zweistelliger Betrag. Also die wird
10 Euro.
10 Euro, okay. Ne? Also Carla muss 10 Euro im Vergleich zu einem gleichaltrigen Mann mehr wegsparen. Also bei ihr sind es 428 Euro und bei Karl, der 30 wäre, wären es 418 Euro.
Und das finde ich ist jetzt auch das Interessante. Also es geht gar nicht irgendwie um Sachen wie, verdient man unterschiedlich, arbeitet man in unterschiedlichen Berufen, wer nimmt mehr Elternzeit oder solche Dinge. Es geht ganz einfach nur um die Lebenserwartung.
Genau.
Und das sind tatsächlich 10 Euro ja Malus, quasi die Carla eben zurücklegen muss, dafür, dass sie aber zwei Jahre älter wird, statistisch gesehen, weil sie vielleicht weniger riskantes Zeug macht. Wenn man sich so Fail-Videos im Internet anschaut, sind das meistens Männer.
Ich glaube ja, dass das hat andere biologische Gründe, warum Frauen länger leben. Da muss ich dich leider enttäuschen mit der Theorie. Aber so kann man es ja mal sehen. Ja? Also diese 10 Euro anfänglich, die muss man ja auch dann mit der Zeit steigern, wenn man mehr verdient. Ja. Aber die 10 Euro am Anfang gleichen sozusagen ja durchschnittlich zwei Rentenjahre, zwei Lebensjahre mehr aus.
Aber ist natürlich jetzt schon eine interessante Situation, weil das heißt ja schon auch nochmal, dass eigentlich auch durch die höhere Lebenserwartung das Thema Vermögensaufbau auch gerade für Frauen, dass man das viel präsenter machen müsste, also auch zum Beispiel schon in der Schule oder so.
Ganz klar. Ja, ich meine, das ist ein ganz großes gesamtgesellschaftliches Problem, was ja zum Beispiel auch unsere Kollegin von der Geldreise, von der Female Finance Initiative von Finanztipp wieder aufgreifen, ne, dass gerade das Bewusstsein dieses Thema nicht nur allein Altersvorsorge, Vermögensaufbau, sondern überhaupt dieses Thema, ich will meine Finanzen selbst machen, ja auch zumindest mit oder vielleicht sogar auch unabhängig von meinem Partner oder Ehemann, ja, auch ein ganz wichtiges Thema, Stichwort Scheidung und sowas, dass das noch ein größeres Thema sein muss. Und was man halt auch immer sieht, und das haben wir auch in einer Umfrage, in einer repräsentativen Umfrage übrigens gesehen, ja, dass jetzt haben wir hier das Beispiel Carla, die 428 Euro im Monat weglegen muss. Frauen sparen, wenn sie denn selbstständig wegsparen, im Schnitt deutlich weniger als Männer. Also der Anteil der Frauen, die mehr als 400 Euro wegsparen im Vergleich zu Männern, ist sehr, sehr viel niedriger zum Beispiel. Liegt natürlich auch daran, neben vielen anderen Geschichten, dass Frauen auch weniger verdienen. Ja? Und zwar jetzt nicht einfach nur pro Stunde, sondern dass Frauen natürlich bekanntermaßen öfter in Teilzeitjobs arbeiten, öfter ja nicht so gute bezahlte Arbeiten machen, ja, die viele auch im sozialen Bereich. Und was für Gründe für den berühmten Gender Pay Gap es in Deutschland eben auch gibt. Aber es sind alles so Sachen, die sich halt gegenseitig aufschaukeln. Und der Faktor, dass Frauen halt nun mal auch ein bisschen länger leben, ist dann nur einer unter vielen, der das dringlicher macht.
Ja. Du hast quasi den Gender Pay Gap und dann hast du natürlich nochmal sozusagen jetzt in dem Fall die Strafe, dass du länger lebst. Also was heißt Strafe, aber eben einfach das Problem, weil du mehr Geld zurücklegen musst. Plus dann eben diesen, ja, man kann eigentlich sagen, Gender Safe Gap, also
absolut,
dass Frauen im Schnitt weniger sparen.
Ja. Und es zeigt sich halt an dieser Umfrage auch, dass man sieht, das sind nicht nur Gehaltsunterschiede, da bin ich mir sicher. Gehaltsunterschiede erklären einen Teil dieses Gender Safe Gaps, aber es spielt halt auch viel Selbstbewusstsein aus meiner Sicht eine Rolle, finanzielle Bildung, sich das Zutrauen, das wirklich selbst zu machen. Und natürlich auch die Frage, Thema ja, Care-Zeiten, ne? Kindererziehung und all diese Geschichten. Wie wird das ausgeglichen und wird es halt vielleicht auch eben nicht ausgeglichen? Das ist halt offen Thema. Ne? Klar, wenn Paare jetzt so ein Sparen gemeinschaftlich organisieren, ja, und jetzt mal davon ausgegangen, dass sie im normalen Ehestand der Zugewinngemeinschaft, wie das bei Paaren dann heißt, ist, dann ist es weitgehend ja kein, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, ja, aber weitgehend kein Problem, weil da eben die entsprechenden Gewinne dann im Fall einer Trennung bzw. Scheidung ja dann aufgeteilt werden. Aber es ist schon sinnvoll natürlich, dass, wenn man jetzt an das Vier-Töpfe-Prinzip denkt, ja, wir sagen ganz einfache finanzielle Aufstellung nach dem Finanztipp-Prinzip, Vier-Töpfe-Prinzip, du machst ein Girokonto, Kreditkarte, ETF-Depot und Tagesgeld, ETF und Tagesgeld dann eben als Geldanlage, dass das jeder für sich hat und dann hat man vielleicht noch eben zusammen ein gemeinsames Haushaltskonto. Und so hältst du halt auch die Altersvorsorgen letztendlich ein Stück weit getrennt, kannst auf unterschiedliche Risikobereitschaften eingehen und Ausgleichszahlungen, wenn, das kann ja auch der Mann sein, einer von beiden Partnern mehr zu Hause bleibt, mehr Care-Arbeit und so weiter verrichtet, dass dann halt eben der andere ja, auch die Altersvorsorge mit übernimmt, also mit anderen Geld da überweist. Dass dann insgesamt das Level an Altersvorsorge, wenn man beides zusammenrechnet, runtergeht, ja, das liegt halt am verminderten gesamten Haushaltseinkommen, wenn halt einer zu 50, zu 80%, wie auch immer, zu Hause bleibt, ist ja gar nicht die Frage. Aber zumindest, dass das halt gerecht aufgeteilt ist.
Aber ist ja dann auch wiederum gut, dass man das sichtbar macht, weil das ist ja oft schon so ein Problem, dass Arbeit, die nicht direkt mit Geld entlohnt wird, wirkt immer so, als würde sie nicht existieren. Aber ja, es ist klar. Ja trotzdem Arbeit, die in Stunden geleistet werden muss.
Genau.
Und dafür findet halt dann tatsächlich ein Ausgleich statt.
Genau, und mit solchen Ausgleichszahlungen machst du ein Stück weit, das ist ja kein Stundenlohn, um Gottes Willen, ja, aber du machst ein Stück weit den Wert dieser Care-Arbeit sichtbar.
Wir haben übrigens eine Vorlage für euch zum Thema Ausgleichszahlungen von unseren Kolleginnen von der Geldreise, die verlinken wir euch unter der Folge. Dann könnt ihr euch da entweder mal reinschauen oder auch das mit eurem Partner oder eurer Partnerin mal durchrechnen, was da so wichtig wäre. Und naja, für uns ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Learning aus der Umfrage, dass wir halt auch einfach noch mehr drauf schauen müssen, dass man halt auch wirklich, wirklich alle erreicht. Also jüngere und ältere Leute und halt auch Männer und Frauen, ja, damit man diesen Gender Safe Gap schließt.
Genau, also die Frage ist eigentlich so ein bisschen, ich meine, sind wir mal ehrlich, diese 10 Euro Unterschied im Monat, von dem wir vorhin gesprochen haben, die machen es jetzt nicht fett. Ja, das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Also liebe Frauen, ihr werdet sehr wahrscheinlich nicht irgendwie groß spürbar schlechter leben, wenn ihr jetzt nicht 10 Euro mehr wegspart als eure Partner bzw. eure Männer. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Da müssen wir die Kirche schon ein Stück weit im Dorf lassen. Das eigentliche Problem ist das, was du angesprochen hast, ist eben dieser Gender Safe Gap. Ja, dass man sehen kann, da bestehen halt erhebliche Unterschiede im Vermögensaufbau. Okay, kann man sagen, im Fall von, also wenn man zusammenbleibt, hat man eh kein Problem. Hoffentlich, ja, bleibt ihr bis ans Lebensende zusammen. Aber Realität sagt halt in vielen Fällen was anderes. Und dann kann man nur hoffen, dass im Fall einer Trennung oder Scheidung das auch finanziell gut geregelt wird. Aber es zeigt halt so ein Stück weit ja das unterschiedliche Bewusstsein. Und das führt natürlich in vielen Fällen dazu, dass dann doch am Ende, in nicht allen Fällen, aber in einer beunruhigend hohen Zahl aus meiner Sicht, und das dicke Ende kommt ja da erst noch in einigen Jahrzehnten, Frauen da finanziell natürlich im Alter benachteiligt sind.
Und deswegen ist ja unsere Botschaft auf jeden Fall, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, weil du das kannst. Also ganz egal, ob jung, alt, Mann oder Frau, jeder kann das und einfach die Dinge selber in die Hand nehmen und nicht anderen überlassen, auch wenn es der eigene Partner oder die eigene Partnerin ist.
Ja, definitiv.
Dann sind wir schon fast am Ende von unserer Folge und kommen zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Andy. Die bin ich tatsächlich sehr gespannt. Und er fragt, hallo Saidi, ich bin leider im Besitz einer Basis- und Riester-Rente und überlege, einen Honorartarif für eine ETF-Versicherung abzuschließen. Wie steht ihr zur ETF-Rentenversicherung auf Honorarbasis?
Okay, ist ein bisschen komplex, aber ich versuche es kurz zu machen. Also eine ETF-Rentenversicherung auf Honorarbasis bedeutet, dass du eine Rentenversicherung abschließt, die wirklich möglichst minimale Kosten hat. Dafür musst du halt auch ein Honorar bezahlen dafür. Aber das bezahlst du, das ist ganz wichtig, ja. Das Honorar gegenzurechnen ist so ein bisschen falsch in dem Sinne, weil du das Honorar ja dafür bezahlst für die Beratungsleistung. Also da ist hoffentlich ein guter Honorarberater am Werk, der auf die, über die Kosten der aktuellen Produkte der Basis- und der Rentenversicherung aufmerksam gemacht hat. Und für der ist ein Stundenlohn. Ja, für den bezahle ich eigentlich das Honorar. Nicht, ich bezahle keinen Preis für diese ETF-Rentenversicherung. So. Selbst so eine preisgünstige ETF-Rentenversicherung, das haben wir vor Jahren bei Finanzen mal durchgerechnet, in aller Regel, in meisten Fällen läuft da über lange Jahre auch mit Fondswechseln, ETF-Wechseln und so weiter, ein ETF-Sparplan immer noch leicht besser. Nicht dramatisch, leicht besser. Ich will sagen, mit so einer ETF-Rentenversicherung macht man jetzt nicht dramatisch was falsch, aber es gibt ehrlich gesagt keinen großen Grund dafür. Mach einfach einen ETF-Sparplan, das ist meistens besser. Jetzt hat, ich glaube, Andi. Aber gesagt, ja, aber ich habe ja einen Riester und einen Rürup. Ja. Also bei Riester erstmal ist die Frage, passt das überhaupt Riester? Andi, hast du 2 Kinder mindestens, ja, und macht nur einen von euch Elternteilen Riester? Das ist die erste Frage. Und zweitens, es gibt ja auch Riester-ETF-Verträge sozusagen. Vorsicht, ja, weil bei Riester halt das große Problem ist, dass ein ganz großer Teil vom Geld nicht in Fonds, in ETFs geht, sondern ganz sicher angelegt wird aufgrund der Garantie, die bei Riester mal da ist. Also die Rendite bei Riester kommt aus den Zulagen, weil ich zum Beispiel zwei Kinder habe und da hohe Zulagen kassiere, nicht aus ETFs. Also ist erstmal die grundsätzliche Frage, passt das mit dem Riester überhaupt? Brauche ich überhaupt einen Riester oder ist das überhaupt Quatsch? Und noch wichtiger ist die Frage bei dem Rürup-Vertrag, vielleicht geht da sogar auch noch mehr Geld rein, weil bei Rürup ist es halt noch öfter so, dass Rürup in noch weniger Fällen aus, rein statistisch wirklich Sinn macht. Da wird oft mit Steuervorteilen geworben und die sind wirklich, empfehlen wir bei Finanztipp einen Rürup-Vertrag nur, in aller Regel nur für Selbstständige, ja, die auch wissen, dass sie später im Alter einen niedrigen Steuersatz haben, weil sie kaum zu versteuernde Einkünfte haben, zum Beispiel, weil sie kaum gesetzliche Rente beziehen. Also ist die Frage, Riester, Rürup, macht das überhaupt noch Sinn? Und als Alternative, man kann so eine Honorarrentenpolice machen, aber ein ETF-Sparplan macht definitiv auch keinen Fehler.
Und die zweite Frage kommt von Ferdinand. Der wäre auf jeden Fall tatsächlich nicht auf unserer Tabelle drauf für die Altersvorsorge. Er fragt nämlich, hey Saidi, wie investiert man am besten ab 1 Million Euro? Oh, okay. Bin immer noch bei MSCI World Only.
Okay, und? Nein, das war jetzt ein bisschen scherzhaft von mir, ja. Also unsere Empfehlungen, breit gestreuter Aktien-ETF, MSCI World und Tagesgeld, gelten nahezu für jeden, auch für reiche Menschen. Okay, ich rede jetzt nicht von Multimilliardären, aber grundsätzlich muss man jetzt ab 1 Million Euro nicht grundsätzlich anders anlegen, als wenn ich nur 100.000 Euro oder sowas habe. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mit meinem Tagesgeldkonto nicht über 100.000 Euro pro Bank rauskomme. Da empfiehlt sich dann übrigens als Sicherheitsbaustein definitiv ein Geldmarkt-ETF. Sehr gut, auch für höhere Beträge, sich ein Geldmarkt-ETF ins Depot zu legen als Sicherheitsbaustein. Und was den Aktienanteil angeht, grundsätzlich kann man auch mehr als definitiv deutlich mehr als 1 Million Euro in einen Aktien-ETF stecken, weil nochmal, da stecken ja mehrere hundert, MSCI World, über 1.300 Aktien dahinter. Das ist schon ordentlich breit gestreut. Wie viel Geld willst du denn noch aufteilen? Was man jetzt natürlich machen kann, damit man sich vielleicht auch besser fühlt, ist sozusagen eine unserer anderen Empfehlungen zusätzlich noch mit reinzunehmen. Also zum Beispiel zu sagen, ich streue jetzt mein Geld noch ein bisschen breiter über einen MSCI ACWI, dann habe ich nochmal 10% Schwellenländer drin oder ein FTSE All World Index. Das wären so Empfehlungen, die man ergänzend machen kann. Aber grundsätzlich nochmal ein bisschen Druck wegnehmen sozusagen. Es ist nicht so entscheidend wichtig. Jetzt ab 1 Million irgendwie ändert sich nicht die Welt. Du bist immer noch mit Hunderten von Aktien sehr gut und sehr breit aufgestellt.
Und Ferdinand wäre wahrscheinlich einer der wenigen Kandidaten, wir werden ja wahnsinnig oft nach Gold gefragt zum Beispiel, wäre wahrscheinlich einer der wenigen Kandidaten, wenn das für ihn eine Option ist und man das aufbewahren kann und so, wo man über diesen 5% maximal Goldanteil nachdenkt.
Ja, also ich glaube auch, also 10% wäre schon auch noch, also sozusagen 100.000 Euro in Gold zu machen, physisches Gold, also Münzen oder dann vor allen Dingen wahrscheinlich Barren, kann man machen. Du hast natürlich das Aufbewahrungsproblem, ja, also da wird es wahrscheinlich nicht ohne eine sichere Aufbewahrung, also Tresor, nein, wahrscheinlich eher ein Bankschließfach, wird es ohne das nicht gehen. Es ist halt nochmal klar, es ist in dem Sinne keine Geldanlage. Gold ist für uns im englischen Sinne keine wirkliche Geldanlage, es ist eine Absicherung, es ist eine Versicherung dagegen, dass wir eine wirklich schwere Krise bis hin zu einer Währungsreform oder sowas in Richtung bekommen. Dafür kann man bei den Beträgen natürlich schon darüber nachdenken, wie gesagt, 5%, vielleicht 10%, würde man sagen, eher maximal in Gold anzulegen und gar nicht jetzt sich daran zu orientieren, steht jetzt der Goldpreis hoch, er ist im Moment ziemlich hoch oder tief, sondern eher zu sagen, im Fall, dass es richtig, richtig schwer kracht in Deutschland oder in Europa, habe ich eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Gold zu einem ziemlich hohen Kurs zum Beispiel in eine neue Währung umtauschen kann oder sonst wie nutzen kann.
Damit wären wir schon am Ende von unserer Folge. Vielen Dank, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir würden uns natürlich total freuen, falls dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.